Die Männer, die es zu meiner Zeit noch als Männer gab, gibt es heute nicht mehr. Das, was einen Mann ausmacht, eben die Kraft, das Durchsetzungsvermögen, die Aggressionen, das wird ihm ja alles weggenommen. Sie werden immer weniger männlich. Sie dürfen nicht mehr Mann sein.
Ich habe erst vor kurzem begonnen, manchmal tatsächlich auch in Frauenabteilungen Wand zu kaufen, weil dort gibt es auch andere Farben als dunkelblau. Und ich habe zum Beispiel so eine blumige Jogginghose und ich gehe immer wieder mit der joggen und spüre, wie unangenehm mir das ist. Obwohl ich mich seit vielen Jahren kritisch mit Männlichkeit auseinandersetze, spüre ich, dass das auch in mir ist, diese Sorge, was denkt man dann über mich?
Männlichkeit ist ein Set von Erwartungshaltungen. In manchen Momenten fühle ich mich einfach männlich, wo ich einfach spüre, da habe ich einen Bezug zu diesem Set an Erwartungshaltungen. Manchmal ist es eine durchaus lustvolle Ressource und man blödelt auch gern damit herum. Und oftmals ist es aber auch eine Belastung und ein Druck und etwas, was man gar nicht so gerne haben möchte.
Das Männliche bei mir in unserer Beziehung, das ist, dass ich einfach ein bisschen ein Rulebreaker bin. Heute zum Beispiel haben wir Vormittag gespielt und die Kleine hat, was weiß ich, den Boden und die Wand und alles mit einem Filzstift angeschmiert und dann kommt meine Frau heim und dann sagt sie, warum hast du das machen lassen? Und ich sage dann, mein Gott, nein, mir hat das gerade taugt, wie es das gemacht hat und das lasse ich halt zu.
Wir leben am Eintritt in eine Gynäkokratie, also eigentlich in ein Matriarchat. Die Frauen kriegen jetzt die Oberhand. Und das Weibliche im Mann wird jetzt wesentlich mehr geschätzt als das Männliche.
So ein Mann, zieht mich unwahrscheinlich an. Dieser Wuchs, diese Kraft, weckt in mir die Leidenschaft. So ein Mann, macht mich zappelig und nervös. Und schon ist es passiert, bitte seien Sie mir nicht böse.
Als 2003 das Buch Keine Zukunft für Adam von Brian Sykes erschien, war die Aufregung groß. Der Humangenetiker hatte nichts Geringeres prophezeit als das Aussterben des männlichen Geschlechts. Immerhin gab er den Männern noch 125.000 Jahre bis zum definitiven Ende ihrer Tage. Die These des Buches war, dass das männliche Y-Chromosom nur eine degenerierte Variante des weiblichen X-Chromosoms sei und in Zukunft nur noch schädliche Mutationen hervorbringen und irgendwann aussterben werde. Die Studie wurde in den letzten Jahren zwar großteils widerlegt, die vermeintliche Krise des Mannes wurde zu Beginn des neuen Jahrtausends jedoch auch von der Presse dankbar aufgegriffen. Problemzone Mann, die Krisen des Mannes, angeknackste Helden, Krise des weißen Mannes, eine Krankheit namens Mann, verdammt, wo bleibt die Männlichkeit, sind nur einige der Überschriften von Artikeln, die zwischen 2000 und 2005 publiziert worden sind. Das Thema Männlichkeit ist in den letzten Jahrzehnten zweifelsohne ein breit diskutiertes Thema geworden. Im Windschatten der feministisch orientierten Gender Studies entwickelte sich auch die Männerforschung als Teilbereich der Geschlechterforschung.
Vergangene Woche tötete der medial bekannt gewordene Bierwirt seine ehemalige Partnerin. Und es ist der 9. Frauenmord in diesem Jahr und nirgendwo sonst in Europa als in Österreich werden mehr Frauen ermordet als Männer.
Ein Mord an einer Frau ist in erster Linie ein Mord an einer Frau.
Man versteht es ja, er hat ja seine Frau aus Liebe umgebracht. Nein!
Wenn jeder immer den Mund hält, wird sich schon niemals was ändern.
Gerade die Femizide, die in diesem und im letzten Jahr in Österreich vermehrt auftraten, sind für Spezialisten in der Männerforschung und Männerarbeit Anzeichen einer tiefgreifenden Krise der Männlichkeit. Die hohe Mordrate an Frauen zeuge davon, dass der männliche Herrschaftsanspruch gegenüber Frauen zunehmend in Frage gestellt würde. Viele Männer würden sich durch die Emanzipationsversuche ihrer Frauen nur durch Gewalt zu helfen wissen. Romeo Bisutti ist Gesundheitspsychologe und Psychotherapeut und leitet das Männergesundheitszentrum in Wien, in dem auch Gewaltprävention an der Tagesordnung steht.
ganz hoher Risikofaktor bei den Männern ist, dass sie sehr besitzergreifendes Verhalten an den Tag legen und dass sie Frauen wie ihren Besitz betrachten, so wie man ein Handy, das Auto, den Fernseher oder sonst etwas besitzt. So haben sie das Gefühl, sie besitzen die Frau. Und das ist ein Statusdenken und das ist ein tiefer wurzeltes Denken der nicht vorhandenen Gleichberechtigung und der nicht vorhandenen Selbstbestimmungsrechts der Frau. Und ich glaube, das ist bestimmt eine Krise, dass die Männer sich von diesen Vorstellungen verabschieden müssen und sich auch bewegen müssen. Die wollen sich halt nicht bewegen oder können sich nicht bewegen. Und da schließt sich der Kreis wieder. Da draußen muss was schuld sein. Mit mir ist doch alles in Ordnung. Ist auch wie so ein etwas pathologischer Rettungsversuch für das eigene Selbstwertgefühl.
Wenn der männliche Machtanspruch über Frauen in Frage gestellt wird, sind Männer zumeist mit Partnerinnen konfrontiert, die aus einem überholten Rollenbild ausbrechen wollen, das die Forschung hegemoniale Männlichkeit nennt. Gemeint ist damit die klassische Rollenverteilung zwischen Mann und Frau, bei der der Mann als Ernährer und Familienoberhaupt über Frau und Familie herrscht, während sich die Frau mit der Rolle der Hausfrau und Mutter am Herd begnügt. Diese klassische Zweiteilung der öffentlichen und privaten Sphäre ist eng mit der industriellen Revolution verknüpft, wie der Männlichkeitsforscher Paul Scheibelhofer erläutert.
Diese Selbstverständlichkeit, dass der Mann fürs Geldverdienen außer Haus zuständig ist, die gibt es noch gar nicht so lang historisch. Und man sieht eben mit diesem Umbau der Gesellschaft auf kapitalistische Produktionsweise, auf dieses Arbeiten außer Haus, in der Manufaktur, in der Fabrik etc., kam es zu etwas, was in der Forschung auch die Maskulinisierung der öffentlichen Sphäre genannt wird. Das heißt, dieses Bild ist entstanden, dass wir eben eine Gesellschaft haben, die sich in zwei Sphären aufteilt, die öffentliche Sphäre und die private Sphäre. Und mit dieser Trennung der Sphären kam es auch zu einer Vergeschlechtlichung.
Die klare Trennung der Sphären war auch in meiner Familie das Modell, das mein Vater, Jahrgang 1929, anstrebte. Er war für das Geldverdienen und den Kredit fürs Haus zuständig, meine Mutter sollte zu Hause bei den Kindern bleiben und Krautrouladen kochen. Ihre Freundinnen nach Hause einzuladen, war ihr untersagt. Diese Trennung der Sphären konnte nicht gut gehen, war aber in vielen Familien meiner Freunde jahrzehntelang die Norm und damit das vorherrschende Gesellschaftsmodell, das auch der Männlichkeitsforscher Paul Scheibelhofer aus der Forschung kennt.
Wir sehen dann mit der Nachkriegszeit diese Etablierung dieser Idee der Normalfamilie mit dem Mann, der ein Familieneinkommen erwirtschaften soll, die Frau, die nicht oder nur teilweise arbeiten soll und sich für die Erziehung der Kinder verantwortlich fühlen soll. Und das wird dann etabliert und ist dann für einige Zeit das Normbild, auf dem auch gesamte Sozialstaatssysteme aufgebaut waren. Die waren aufgebaut auf der Idee des männlichen Oberhaupts der Familie. Und man sieht, es hat bis in die 70er und teilweise bis in die 90er Jahre gedauert, um all auch diese rechtlichen Ungleichheiten aus den Gesetzen zu schaffen, die die Vorherrschaft von Männern auch in Recht gegossen haben.
Der Vorstellung dieser Normalfamilie der Nachkriegszeit lag noch immer die Geschlechterideologie des Nationalsozialismus zugrunde. Der Mann, hart wie Kruppstahl, sollte sich als Krieger in der harten Außenwelt bewähren, während zu Hause im warmen Nest die fürsorgliche und warmherzige Mutterhausfrau mit den Kindern und dem Mutterkreuz wartete. Mit der Vorstellung des harten Mannes, der sich in die Außenwelt expandierend bewähren sollte, ging auch die Vorstellung der militarisierten Männlichkeit einher. Der Krieger als Held, bewährt mit einem Körperpanzer, war das propagandistisch vermittelte Ideal junger Männer im Nationalsozialismus. Herbert Brasch, Jahrgang 1934, war einer von diesen jungen Männern.
Durch die Propaganda wollte ich ein Held werden. Held werden war für mich überhaupt das Größte. Ich wollte ein Udet oder einer von diesen berühmten Jagdfliegern werden, die 41 Abschüsse haben und Ritterkreuz mit Eichenlaub.
Herbert Brasch, der später den Beruf des Tonmeisters ergriff, erzählt freimütig, wie sehr ihn seine militärische Aufgabe und Bedeutsamkeit in seiner jungen Männlichkeit bestärkt haben.
Ich war dann beim Deutschen Jungvolk und ich wollte männlich sein und was tun, weil Männlichkeit bedeutet ja Aggression, Durchsetzungsvermögen, Kraft. Und habe ich mich freiwillig als Melder gemeldet und durfte während der Bombenangriffe, musste ich nicht in den Keller, sondern musste hinauf auf die Dachböden etc. schauen, wo es brennt und das melden an die Feuerwehr, wo Einschläge sind. Und das war natürlich schon eine Befriedigung meines sehr jugendlichen Mannseins.
Der Historiker Wolfgang Schmale hat sich in seinem Buch »Geschichte der Männlichkeit in Europa« mit der Konstruktion und Visualisierung von Männerkörpern im Faschismus und Nationalsozialismus beschäftigt. Der Faschismus orientierte sich dabei am Schönheitsideal der griechischen Antike.
Einerseits wird ja aus der Ästhetik der Antike geschöpft, das macht es vermittelbar in der Gesellschaft. Auf der anderen Seite wird ein Mann durch diese perfekte Schönheit und Proportionierung des Körpers auch unnahbar. Es wird wie ein Panzer, obwohl er meistens nackt dargestellt wird, was ihn wieder abhebt von der Gesellschaft und quasi unberührbar macht. Also das sind Mechanismen, die dann auch über die Psyche sehr gut in der Gesellschaft funktioniert haben.
Es gehört zur Ironie der Geschichte, dass gerade das antike Schönheitsideal eng mit homoerotischen Praktiken oder Wunschvorstellungen verknüpft war, die in der Ideologie des militarisierten Mannes im Nationalsozialismus keinen Platz hatten. Der Autor und Kulturtheoretiker Klaus Teweleit hat in seiner 1977 erschienenen Untersuchung über Männerfantasien den Körperpanzer und die soldatische Prägung des faschistischen Bewusstseins beschrieben. Die Negation von weiblich gelesenen Eigenschaften wie Weichheit, Warmherzigkeit und Hingabe führte zu einem pervertierten Verständnis von Sexualität, wie der Historiker Wolfgang Schmale beschreibt.
Die perverse Haltung zur Sexualität, die kann man bei Hitler feststellen. Dazu gibt es Spezialstudien oder wie es eben Teweleit in seinem Buch Männerfantasien beschreibt, die quasi sexuelle Befriedigung, die über die Grausamkeiten erwirkt wird. Ja, also das kann man ja als ein pervertiertes Verhältnis zur Sexualität bezeichnen.
Die Autorin und Transaktionsanalytikerin Dasha Sekeli weiß aus ihrer Praxis als systemischer Coach zu berichten, wie lange der Zweite Weltkrieg noch in den Köpfen der Männer weiterlebte und lebt.
Das begegnet mir heute noch in Familienaufstellungen, wenn man eben auch die Großeltern aufstellt, was ja meistens der Fall ist, dass da irgendwo so ein grumpy Opa steht, der gar nichts sagt oder so ein bisschen bellt und ganz offensichtlich schweigt und nicht ansprechbar ist und nicht in Beziehung geht, nicht in Kontakt geht. Und das sind natürlich die Großväter vieler Männer, die jetzt gerade rumlaufen, die auch wiederum eigene Söhne haben. Und so entsteht eine Verbindung von Großvater zu Sohn, zu deren Söhnen. Und diese Generation, die jetzt, ich sag mal, um die 50 ist, die hat natürlich noch Großväter gehabt, die den Zweiten Weltkrieg erlebt und durchlitten haben.
Die Autorin des Buches »Das Schweigen der Männer« erlebt bei der Aufarbeitung von Familienstrukturen auch heute noch oft das Nachwirken des Zweiten Weltkrieges. Die Unfähigkeit, über sich und ihre Gefühle zu sprechen, habe sich in vielen Fällen in Form einer tragischen Hinterlassenschaft von Großvätern zu deren Söhnen und Enkeln über Generationen weitervererbt.
Wenn ich in diese Zeit zurückgehe vom Zweiten Weltkrieg, da haben wir noch eine Idee von Männlichkeit. Der Mann ist stark, zeigt keine Gefühle, redet nicht über Gefühle und hat tatsächlich die Idee, dass er vielleicht keine hat. Also er hat keine Erlaubnis, Gefühle zu zeigen. Und also ich kenne Beispiele von Klienten, die das auch noch erzählen aus der Familie, dass die Oma das erzählt hat, dass der Mann nachts, der Opa nachts geschrien hat. Und jetzt kann man sich vorstellen, der hätte ja auch mit seiner Frau reden können darüber. Hatte aber nicht, weil er, so meine These, die Erlaubnis nicht dazu hatte. Und dann hat er es eben in sich reingefressen.
Wie sehr das Bild des Mannes als Held und Abenteurer, der sich in einer feindlichen und unwirtlichen Welt behaupten muss, noch in der Nachkriegszeit weiterlebte, zeigen die Filme der österreichischen Afrika-Expeditionen Ende der 1950er und Anfang der 1960er Jahre. Herbert Prasch hatte als Tonmeister an den Afrika-Expeditionen teilgenommen und kann sich gut an die journalistische Verwertung der Expeditionen erinnern.
Es sind die letzten Tage des Jahres 1957, als die beiden Wagen der österreichischen Transafrika-Expedition Max Lersch sich von dem südlichsten Punkt vor der nubischen Wüste von Aswan in das Sandmeer hineinschieben.
Wir sind da mit den zwei Autos gefahren, haben aus jedem Fenster haben wir einen Lauf eines Gewehres herausgezeigt, sodass die gewusst haben, die brauchen uns nicht angreifen, wir schießen sofort. Das sind dann natürlich, wenn du nachher drüber redest, im Moment nicht, aber wenn du nachher drüber redest, sagst eigentlich tolle Burschen, was wir gemacht haben.
Veränderte Kanäle zieren den bisher noch deutlich erkennbaren Pistenrand, aber bereits wenige Kilometer später erwarten uns die Schwierigkeiten, die sich jedem entgegenstellen, der diese tote Wüste zu durchqueren gedenkt.
Unsere Expeditionen waren dann natürlich schon abenteuerlich, das muss man zugeben. Aber wir haben es natürlich auch etwas outriert in die Heimat weitergegeben. Ich habe da Artikel gefunden, wo steht, dem Tode entronnen, weil wir irgendwo stecken geblieben sind.
Die allgemeingültigen Stereotypen-Vorstellungen des Mannes als Kämpfer, Krieger, Held und Abenteurer waren indes nicht immer unumstritten. Bereits um 1900 gab es Männerbewegungen, die sich im Windschatten von feministischen Aktivistinnen kritisch mit hegemonialen Männlichkeitsvorstellungen und Stereotypen auseinandersetzten, wie der Geschlechterforscher Paul Scheibelhofer erzählt.
Spätestens um 1900 gibt es da eben auch feministische Bewegungen. Und da gibt es auch schon damals Männerbewegungen, die sagen, hey, die sind da etwas auf der Spur, das kann auch uns helfen. Also es gibt auch da pro-feministische Männer schon um 1900, aber die waren nicht das Gros der Männer. Es gibt da breite Bewegungen, die sich dem entgegensetzen. Zum Beispiel sieht man auch die Rolle von Gewerkschaften, die oft daran mitgearbeitet haben, Frauen, die natürlich großteils arbeiten mussten, aber trotzdem dafür zu sorgen, dass sie geringeren Lohn, geringere Rechte hatten im Feld der Arbeit.
Der wohl sichtbarste Protest gegen althergebrachte Vorstellungen von Männlichkeit zeigte sich an der Zurückweisung des Stereotyp männlichen Bürstenhaarschnitts und dem Tragen längerer Haare durch Männer. Was gemeinhin mit den Pilzköpfen der Beatles und in der Folge mit der 68er-Bewegung assoziiert wird, gab es jedoch schon vereinzelt vor und während des Zweiten Weltkrieges in Form der sogenannten Schlurfis, wie der Historiker Wolfgang Schmale erzählt.
Die Schlurfis, die gab es jetzt nicht nur in Wien, sondern überall im Reich im Grunde genommen, weil Jazzer in der Zwischenkriegszeit, Zeit der Weimarer Republik, der ersten österreichischen Republik, sehr populär geworden ist und sich viele Menschen mit dieser Musik identifiziert haben. Da kommt es her und geht dann über in den Swing, der eben auch sich dann ausdrückt durch andere Kleidung, durch anderes körperliches Aussehen, wie lange Haare beispielsweise und so fort. Und das wird auch ja nicht alles total unterdrückt. Da gibt es Spielräume, die genutzt werden, aber es ist dann eben zum Teil auch ein Protest gegen eine oktroyierte Männlichkeitskultur nach dem Schema der Nazis.
Spätestens mit der 68er-Bewegung und dem Engagement gegen den Vietnamkrieg wurde die toxische Melange aus Männlichkeit, Patriotismus und Militarismus auf breiter gesellschaftlicher Basis infrage gestellt, wie der Historiker Wolfgang Schmale erläutert.
Man könnte sagen, die Ursünde in Anführungsstrichen ist die Einführung der allgemeinen Wehrpflicht im Laufe des 19. Jahrhunderts. Daraus entsteht ja überhaupt diese Vorstellung, ein Mann muss gedient haben, er muss die Waffe getragen haben, er muss sein Vaterland verteidigen können und wollen, sodass diese Art von militarisierten Mann zum Normalmodell des Mannes in der Gesellschaft wird. Und das wird eben im Imperialismus und dann in den Faschismen quasi übersteigert zur hauptsächlichen Bestimmung eines Mannes. Und sich davon zu lösen, ist ja nicht so ganz einfach. Und da sind also eben Perioden wie 68, ja, wo andere Prioritäten gesetzt werden, nicht das Militär, sondern etwa Gesellschaftsphilosophie, soziale Gerechtigkeit oder eben sexuelle Befreiung und so fort und nicht das Militärische am Mann, das bricht das langsam auf.
Der Entmilitarisierung der Männlichkeitskonstruktionen ist es jedoch auch zu verdanken, dass sich Männer heute leichter gegen Krieg und Militär positionieren können.
Man sieht es an Afghanistan, an den Berichten der Soldaten, auch der europäischen Soldaten, die jetzt doch freier und offener als früher ihre Schwierigkeiten darlegen, die über ihre psychischen Probleme sprechen, die diese Einsätze mit sich gebracht haben. Und das ist eigentlich sehr, sehr wichtig, die Militarisierung quasi wieder zurückzuspulen zu einem, ich will nicht sagen entmilitarisierten Verständnis von Mann, das wird es wohl nie geben, aber jedenfalls, wo das Militärische eher gebunden wird an vielleicht humanitäre Aufgaben, an Schutzaufgaben etc., aber nicht mehr an Krieg.
Im Laufe der Gespräche mit Experten und Expertinnen zum Thema Männlichkeit wird mir bewusst, wie fragwürdig der Begriff der Krise der Männlichkeit überhaupt ist. Denn was würde eine nicht krisenhafte Männlichkeit bedeuten? Geht nicht der Begriff der Krise der Männlichkeit davon aus, dass die Männlichkeit einmal nicht in der Krise war, in der guten alten Zeit? Und wie könnte ein neues, positives Konzept von Männlichkeit oder besser gesagt von Männlichkeiten aussehen? Der Gesundheitspsychologe und Psychotherapeut Romeo Bisutti kennt aus seiner Arbeit die Herausforderungen, denen sich Männer heute stellen müssen. Er erinnert in diesem Zusammenhang an das chinesische Schriftzeichen der Krise, das gleichzeitig Chance bedeutet.
Soweit ich weiß, Krise und Chance ist dasselbe Schriftzeichen. Ich würde sagen, die Krise als Chance. Also, dass sich bestimmte eben schädliche, hegemoniale Männlichkeiten, toxische Männlichkeiten verändern, finde ich sehr gut für die Männer selber, eben weil das auch mehr Möglichkeit bietet, als Vater präsent zu sein, länger zu leben, für die psychische Gesundheit, körperliche Gesundheit und, dass man gesehen wird in seinen Problemlagen und natürlich auch für die Frauen, natürlich auch alle Transgender-Personen, also für das gesamte Geschlechterverhältnis ist es gut, wenn bestimmte Vorstellungen von schädlicher, toxischer Männlichkeit wirklich diskutiert werden.